So, ich sag's jetzt einfach mal. Ich habe ADS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, aber nur beim Beten. Sonst nicht. Weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man sich beim Beten einfach nicht konzentrieren kann. Und ich kann das auch nicht. Also ich kann nicht so eine Stunde in mein Kämmerlein gehen und eine Stunde einfach beten, sondern es dauert nicht lange und meine Gedanken gehen hin und her und ich denke an tausend andere Sachen. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ist ja nicht so, dass wir nicht beten würden. Aber wir beten halt in der Regel recht kurz. Ja, also wir beten noch schnell vorm Essen. Kürzeste Gebet, das ich mir ausgedacht habe, war Essen, Danke, Amen. Deswegen bete ich jetzt auch manchmal lieber nach dem Essen, wenn es geschmeckt hat. Ja, wir beten im Gottesdienst. Wir beten auch schnell ein Stoßgebet bei bestimmten Naturereignissen, wenn es stürmt und donnert und etc. Wir beten auch, wenn wir unser Kopfkissen nass geweint haben. Dann beten wir wahrscheinlich länger, bis wir eingeschlafen sind. Ich finde es spannend, dass übrigens mehr Menschen beten, als dass Menschen Sport treiben. Man hat sogar festgestellt, dass auch Ungläubige beten, nur um sicher zu gehen. Also wir beten, dass wir finanziell irgendwie über die Runden kommen. Wir beten, dass wir uns besser konzentrieren können. Wir beten, dass der Arzt eine gute Diagnose stellt. Wir beten, dass unsere Kinder artig sind, dass sie jeden Tag beschützt werden. Obwohl ja Beten eigentlich was sehr Eigenartiges ist, denn wir schicken da irgendwelche Worte ins Leere. So, wir sagen so in den Himmel. Wohin? Also wir kriegen noch nicht mal Internet in unsere Stromleitung, aber wir glauben, dass Gebete irgendwo hinkommen. In den Himmel. Also das mit dem Beten, das scheint nicht so eine ganz einfache Geschichte zu sein. Das ging damals den Jüngern in der Bibel auch schon so. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, denn die Jünger, die haben Jesus gebeten: Herr, lehre uns beten. Und ich finde das eigentlich ein bisschen seltsam, dass sie ausgerechnet diese Bitte, diesen Wunsch haben, dass sie ein Gebetsseminar quasi von Jesus hören wollen. Weil es hätte doch ganz viele andere Themen gegeben, die vielleicht sogar spannender gewesen wären. Also Herr, lehre uns, wie man Brot vermehrt. Herr, lehre uns, wie wir bessere Vorträge halten. Lehre uns, wie man Stürme stillt. Lehre uns, wie man Tote auferweckt. Aber das bitten sie alles nicht. Sondern die einzige Bitte, die sie tatsächlich äußern, ist die: Herr, lehre uns beten. Vielleicht lag das an den unfassbaren Verheißungen, die Jesus mit dem Gebet verknüpft. Und ich habe mal so zwei, drei rausgesucht. Und es gibt viel, viel mehr. Da heißt es: Ihr werdet alles bekommen, wenn ihr im festen Glauben darum bittet. Das muss man sich eigentlich auf der Zunge zergehen lassen. Ihr werdet alles bekommen, wenn ihr im festen Glauben darum bittet. Wenn ihr Gott um etwas bittet, sagt ihm mit einfachen Worten, was ihr nötig braucht. Er weiß ganz genau, wie er euren Bitten und Fragen am besten begegnet. Oder wenn ihr dagegen eng mit ihm verbunden bleibt und meine Worte in euren Herzen lebendig sind, dann könnt ihr von mir erbitten, was ihr wollt, und ich werde eure Bitten erfüllen. Das sind doch atemberaubende Verheißungen. Und auf die will ich ja nicht verzichten. Insofern kann ich vielleicht verstehen, wenn die Jünger sagen: Herr, lehre uns, dass wir richtig beten, um diese Fülle erleben zu können. Und deshalb bin ich eines Tages mit meinem kleinen Becher zu Jesus gegangen und habe gesagt, Jesus, würde mich freuen, wenn du meinen Becher mit Segen füllst, so wie du es verheißen hast. Und dann sagt Jesus, Mensch Friedel, schade, dass du mich so wenig kennst. Warum bist du nicht mit einem Eimer gekommen? Wir kommen mit einer leeren Tasse. Ich weiß nicht, vielleicht denken wir, dass es unverschämt wäre, wenn wir gleich mit einem ganzen Eimer zu Jesus kommen würden. Wir kommen vielleicht viel, viel lieber demütig zu Gott und sind vielleicht schon mit ein bisschen Hilfe zufrieden. Vielleicht ist tatsächlich Demut so ein Zeichen dafür, dass wir zu große Sorgen haben. Also, ich habe so das Gefühl, je größer die Sorgen werden, umso kleiner wird die Hoffnung. Je größer unsere Sorgen, je größer unsere Ängste sind, irgendwie umso kleiner wird der Glaube. Dass Gott mich wirklich mit einem überfüllten Eimer beschenken möchte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass unsere Angst in der Regel viel größer ist als unsere Hoffnung. Und deshalb sprechen auch manche von den sogenannten Wüstenzeiten. Und das hat mich an eine Geschichte erinnert, wo auch zwei Frauen am Horizont der Wüste Juda auftauchen. Und die eine Frau war eine alte Witwe und die andere Frau war eine junge Witwe. Und die eine Frau, die hatte viele Falten im Gesicht und die andere Frau hatte noch keine Falten im Gesicht. Aber sie waren beide bedeckt vom Staub der Wüste. Eng umschlungen kommen sie da immer näher. Von Weitem könnte man denken, es ist nur eine Person. Die alte Frau heißt Naomi, die junge Frau heißt Ruth. Und wenn man die beiden so sich vorstellt, wie sie dort ins Dorf eng umschlungen hineingehen, dann ist das ein eher mitleiderregendes Paar. Denn sie haben kein Geld, sie haben keinen Besitz, sie haben keine Kinder, sie sind zwei Witwen, sie haben kein Land zum Bewirtschaften, sie kommen mit nichts. 1200 vor Christi spielt diese Geschichte. Damals hatte eine Frau eben nur Schutz, wenn sie einen Ehemann hatte und wenn sie Kinder hatte, die sich in Zukunft um sie kümmern würden. Ohne Mann, ohne Kinder, keine Chance. Kein Besitz, keine Zukunft. Und Naomi und Ruth fragen sich, wie soll das alles nur weitergehen? Wie soll das alles jemals wieder gut werden? Und ich glaube, wir kennen alle solche Zeiten, wo auch wir uns fragen, wie soll das weitergehen? Wie soll das weitergehen? Wie soll das jemals wieder gut werden? Kann das, was mich im Moment so belastet, kann das jemals wieder gut werden? Herr, ich komme mit einer leeren Tasse. Aber die Geschichte von Ruth und Naomi zeigt uns, dass Gott sie mit einem übervollen Eimer beschenkt. Ich will euch davon erzählen, wie er das macht. Die beiden Frauen, die kommen also aus der Wüste nach Bethlehem und sie versuchen dort zunächst etwas zu essen zu finden. Und das machen sie so, dass die Ruth aufs Feld geht und quasi schaut, was so links und rechts übrig geblieben ist, wenn die Erntehelfer das Getreide sammeln, dann fiel halt links und rechts was runter. Und das, was runterfiel, das nahm sie sich und hoffte, genug zusammenzubekommen, um daraus ein Brot zu backen. Und während sie das so macht, begegnet sie dem Eigentümer. Und der Eigentümer heißt Boas. Und Boas, den müssen wir uns einen tollen Mann vorstellen, war sehr wohlhabend. Und es, so wie er beschrieben wird, muss es ein sehr liebevoller Mann gewesen sein. Er hatte gute Manieren, er hatte einen guten Status, der war gebildet, war ein reicher Landwirt. Heute würde man vielleicht sagen, Bauer sucht Frau. Und er sah dann Ruth, ja, und war schockverliebt. Und im Handumdrehen hatte er herausgefunden, wie sie heißt, woher sie kam, welchen Status sie auf Facebook hat. Da stand dann wieder zu haben. Sehr gut. Und dann befahl er seinen Aufsehern, für sie gut zu sorgen. Er lud sie zum Essen ein und er wollte, dass es ihr gut geht. An dieser Stelle würde ich gerne mal lesen, was tatsächlich im Text in dieser Situation steht. Also in dem Moment, wo Boas Ruth so beschenkt, reagiert Ruth darauf und sagt, da warf Ruth sich vor ihm nieder und fragte, womit habe ich das verdient? Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Boas antwortete, man hat mir berichtet, wie du seit deinem Tod deines Mannes, deiner Schwiegermutter beigestanden hast. Deine Eltern und dein Land hast du verlassen und dich einem Volk angeschlossen, das du vorher nicht gekannt hast. Du bist zum Herrn, dem Gott Israel, gekommen, um bei ihm Schutz und Zuflucht zu finden. Möge er all deine Taten reich belohnen. Da sagte Ruth zu ihm, mein Herr, ich danke dir für deine große Freundlichkeit. Deine Worte geben mir Mut und Hoffnung. Also Ruth kehrt quasi überglücklich zu Naomi zurück, zu ihrer Schwiegertochter. Und zwar überreich beschenkt. Sie dachte, sie kommt mit einem kleinen Becher. Im wortwörtlichen Sinne kam sie mit einem übervollen Sack Getreide. Und als Naomi das hört, sagt sie, Boas, den kenne ich doch. Boas, das ist doch ein naher Verwandter von meinem verstorbenen Mann. Und jetzt hackt die Naomi einen Verkupplungsversuch aus. Sie wollte, dass Ruth wieder einen Mann bekommt. Und auch das ist eine ganz spannende Geschichte, muss ich unbedingt lesen. Eines Tages sagte Naomi zu Ruth, ich möchte dir helfen, einen Mann und ein neues Zuhause zu finden. Du hast doch mit Boas Mägden zusammengearbeitet. Er ist ja unser Verwandter. Nun hör gut zu. Heute Abend ist er auf seiner Tenne und trennt die Spreu von der Gerste. Nimm ein Bad, verwende duftende Salben, zieh dein schönstes Kleid an und geh dorthin. Pass auf, dass er dich nicht entdeckt, bevor er gegessen und getrunken hat. Merk dir genau die Stelle, wo er sich hinlegt. Wenn er dann eingeschlafen ist, schlüpf am Fußende unter seine Decke. Alles Weitere wird er dir schon sagen. Naomi. Da hast du dir aber eine richtige Verführungsstrategie ausgedacht. Boas voll gegessen und müde, Ruth frisch gebadet, parfümiert und dann beide unter einer Decke. Hallo? Da geht doch was. Ich finde, das ist wie ein kleiner Erotikfilm in der Bibel. Ja? Naomi wusste also, solange Ruth in ihren Trauerkleidern unterwegs ist, wird so ein ehrbarer Mann wie Boas Ruth nicht ansehen. Deshalb sagte sie, zieh dein schönstes Kleid an. So als äußeres Zeichen dafür, dass deine Trauerzeit vorbei ist, dass du wieder zu haben bist. Und Naomi, sie kannte das sogenannte Gesetz des Lösers. Das heißt also, dass wenn der Mann starb und man keine Kinder hatte, dann ging das Erbe eben nicht an die Frau, sondern es ging an einen nahen männlichen Verwandten. Und der war dann quasi verpflichtet, die Frau zu heiraten und für sie zu sorgen. Und so geschieht es jetzt auch. Ruth war unter der Decke erfolgreich. Boas regelt die Verwandtschaftsverhältnisse. Er nimmt Ruth ganz offiziell zur Frau. Ruth bekommt also weit, 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 weit mehr, als sie sich hätte je erträumen lassen. Sie bekommt einen Mann, der für sie kämpfte, der sie heiratete, der ihrer Schwiegermutter und ihr ein neues, sicheres Zuhause gibt. Sie bekommt eine neue Familie. Und spannend ist sogar, dass die Kinder, die Nachkommen, also dass Ruth quasi die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma von Jesus gewesen ist. Dank der Szene unter der Decke. Ruth kam also wirklich mit einer Tasse und sie wurde beschenkt mit einem übervollen Eimer. Glauben wir wirklich an die Macht des Gebetes? Glauben wir wirklich daran, dass Gott nichts lieber möchte, als uns überreich zu beschenken mit Dingen, die wir uns selber vielleicht gar nicht vorstellen könnten? Und jetzt möchte ich gerne nochmal zurückkommen zu der Bitte der Jünger. Die Jünger bitten: Herr, lehre uns beten. Lehre uns, dieses Gefühl in unserem Herzen zu tragen, dass du uns überreich beschenken möchtest. Und Jesus lehrt sie, ein kurzes Gebet. Wir kennen es alle, das Vaterunser. Und spannend ist, dass im Original das Vaterunser ja nicht mit Vaterunser beginnt, sondern es beginnt mit dem aramäischen Begriff Abba. Und Abba ist im Aramäischen die wärmste und zärtlichste Beschreibung eines Vaters. Ich wende mich hier also an jemanden nicht förmlich, sehr geehrte Damen und Herren, ja, sondern hier wird Wärme, hier wird Nähe deutlich. Jesus sagt also, wenn ihr betet, beginnt mit Abba, die wärmste, zärtlichste Form, mit der ihr mit Gott sprechen könnt. Es ist so, wie wenn ein Kind zu seinem Vater kommt. Und wie kommen Kinder zu ihrem Papa? Sie sagen: Hurra, Papa ist da. Papa, komm mal schnell, ich muss dir zeigen, was ich Tolles gebaut habe. Hurra, Papa, wir gehen Eis essen. Hurra, Papa, bitte, kann mein Freund heute bei uns übernachten? Kritische Frage, wenn die Tochter 15 ist. Aber wir reden frei heraus, was uns auf dem Herzen liegt. Ein Kind redet frei heraus, was ihm auf dem Herzen liegt. Und wir versuchen manchmal, wenn wir mit Gott ins Gespräch kommen, komplizierte Sätze zu formulieren, irgendwelche kunstvollen Worte zu finden. Das ist doch komisch. Das wäre so ungefähr wie, wenn ein Kind zu seinem Papa sagen würde: Vater, es ist so gnädig von dir, dass du mich mit deinem Auto zu meiner Bildungseinrichtung gefahren hast. Dann würde ich schnell weiterfahren ins Krankenhaus. Wir würden es doch total komisch finden, wenn unsere Kinder so geschwollen mit uns reden würden. Ich habe von einem Vater eine schöne Geschichte gehört. Seine Tochter, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie war, aber in der Erzählung, vielleicht war sie 7, 8 Jahre alt. Sie musste zum ersten Mal vor vielen Leuten ein Klavierstück auswendig vorspielen. und so mitten im Lied hat sie plötzlich einen Blackout und weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Sie steht auf, rennt zu ihrem Papa in die Arme und sagt, ach Papa, ach Papa. In dem Moment hätte er ihr die Sterne vom Himmel holen können. Einfach nur, weil sie ach Papa gesagt hat. Ich glaube, es gibt keine bessere Gebetseinleitung als ach Papa. Keine Förmlichkeiten. Stattdessen viel, viel Nähe. Und wie endet das Vaterunser? Wir beten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Auch das steht in der ursprünglichen Fassung gar nicht in der Bibel. Also das ist nicht etwas, was Jesus noch hinzugefügt hat, dass das Vaterunser quasi so beendet werden soll, sondern das haben die Christen im ersten Jahrhundert dazugefügt. Und über diese Zufügung bin ich sehr froh. Mir würde tatsächlich etwas fehlen, wenn man am Ende nicht diese beruhigenden Worte sagen könnte. Wenn man nicht sagen könnte, dass Gott die Kraft hat und die Macht und dass er die Herrlichkeit ist, der uns überreich beschenken will. Und das in Ewigkeit, das hört nie auf. Mir würde etwas fehlen, wenn es am Ende des Gebetes nicht diesen Moment der Beruhigung geben würde. Der Beruhigung, dass ich wie ein Kind auf den Schoß meines Vaters krabbel, ihn fest umarme, von ihm festgehalten werde. Von einer so großen Macht, von so einer großen Kraft, die Grenzen von Zeit und Raum überwindet, bis in alle Ewigkeit. Ich würde gern beten. Guter Vater im Himmel, es gibt in unserem Leben so viele Situationen, wo wir auch gefühlt durch die Wüste gehen. Das sind Momente, wo wir Angst haben, wo wir uns Sorgen machen, wo wir nicht mehr weiter wissen, nicht wissen, wo wir ankommen, vielleicht noch nicht mal wissen, wo wir hingehen sollen. Und manchmal ist diese Belastung so groß, dass die Angst in uns auch immer größer wird und dadurch der Glaube, die Hoffnung immer kleiner. Bitte hilf, dass wir uns bewusst machen, dass du nicht möchtest, dass wir mit einem kleinen Becher kommen, weil wir denken, na hoffentlich hast du für uns noch ein paar Krümelchen übrig. Sondern dass wir immer sofort zu dir kommen mit dem Gefühl, bei dir bin ich geborgen und du wirst mich überreich beschenken. Hilf, dass dieses Bedürfnis, dieser Wunsch, in deiner Nähe zu sein, mit dir zu sprechen, über alles, was uns bewegt, dass das ein Bedürfnis ist, was tief in unserem Herzen verankert ist. Und dass wir niemals daran zweifeln, was du noch alles in unserem Leben tun kannst. Amen.